Das Geisterheer vom Roten Stein. Ein neues Abenteuer für Lisa, Anne und Robert. Kapitel 1. Nach den aufregenden Ereignissen mit der Monstersonnenblume und der Erlösung von Anne und ihrem Bruder Robert waren einige Wochen ins Land gegangen. Der Alltag hatte Lisa eingeholt. Sie lag auf der Wiese vor dem Haus auf dem Rücken, hatte die Arme ausgebreitet und betrachtete den Sternenhimmel. Es war eine laue Sommernacht und sie war wieder einmal allein zu Haus. Ihre Eltern waren bei Onkel Heinrich im Nachbardorf. Auf seiner letzten Reise hatte er sich bei einem Unfall verletzt. Lisas Vater sagte, er könne seinen Bruder jetzt nicht allein lassen. Die Mutter wollte auch mitgehen, denn es würde sicher in den nächsten 2 Tagen auch eine weibliche Hand gebraucht werden. Sie würde deshalb bei Onkel Heinrich bleiben, während Lisas Vater am nächsten Morgen wiederkommen wollte. Versehen mit vielen Genesungswünschen von Lisa hatten sie sich am Nachmittag auf den Weg gemacht. Lisa war es recht. Sie war schon oft allein gewesen und freute sich sogar auf die Ruhe hier im Haus und am Wald. Nun lag sie also hier in dieser lauen Sommernacht und war in Gedanken irgendwo dort draußen im Weltall. Um sie herum waren all die bekannten Geräusche. Das Rauschen der Bäume. Irgendwo flatterte ein größerer Vogel auf und der Ruf einer Eule war zu hören. Lisa fühlte sich einfach wohl. Das Geräusch, das sich in ihren Kopf schlich, bemerkte sie zuerst kaum, aber dann lauschte sie. Es war ein Summen, ähnlich wie der Vibrationsalarm auf einem Handy. Jetzt wurde dieses Summen allerdings immer lauter. Überrascht setzte sie sich auf. Sie lauschte, wo das Geräusch wohl herkam. Die Quelle war anscheinend das Haus hinter ihr. Sie stand auf und lief hinein. Das Summen wurde jetzt noch lauter und es hörte sich so an, als käme es direkt aus ihrem Zimmer. Zunächst konnte sie nichts entdecken, was ein solches Geräusch verursachte. Es schien aus ihrem Schrank zu kommen. Vorsichtig öffnete sie ihren Kleiderschrank. Ganz oben im ersten Fach war das geheimnisvolle Kästchen mit dem magischen Buch. Und von dort schien der Alarmton zu kommen. Lisa nahm das Kästchen heraus und öffnete es. Sofort erfüllte ein buntes Leuchten das dunkle Zimmer. »Natürlich«, dachte Lisa, »das Buch ist in Aktion. Sie hatte es schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt. Es war eine geheime Verbindung zu ihrer Freundin Anne. Normalerweise konnten sie ja miteinander telefonieren, genau wie andere Leute auch. Aber manchmal ergab es sich, dass kein Telefon da war, und dann nahm sie einfach das Buch. Mit diesem Buch hatte Lisas größtes Abenteuer begonnen, das in der Erlösung der Geschwister Anne und Robert gipfelte, die in eine Monstersonnenblume und einen Waldgeist verzaubert worden waren. Die drei waren Freunde geworden, und Anne und Robert arbeiteten seitdem zur Bewährung in einem Waisenhaus. Die beiden besaßen, während sie verzaubert waren, besondere Kräfte. Anne konnte mit der Kraft ihrer Gedanken andere Leute beeinflussen, so daß diese tun mußten, was sie ihnen befahl. Robert, der als Waldgeist unsichtbar war, konnte sich auch weiterhin jederzeit unsichtbar machen. Mit ihrem magischen Buch, einer kleinen, intelligenten Maus, die jedes Wort verstand, sowie einer durchdringend lauten Trillerpfeife, die ebenfalls noch nicht genau ergründete Geheimnisse barg, verfügte auch Lisa über eine Reihe außergewöhnlicher Möglichkeiten. Als sie nun das Buch aufschlug, da fiel ihr auf, dass die Buchstaben nicht wie sonst immer verschwanden, und so konnte sie zum ersten Mal lesen, was dort stand. »Dieses Buch ist sehr mächtig. Wer es rechtmäßig besitzt, dem öffnet es gewaltige und ungeahnte Möglichkeiten. Es darf jedoch nur benutzt werden, um Not und Elend zu bekämpfen und Schwachen und Bedrängten beizustehen.« Dann, wie von selbst, blätterte die nächste Seite um. Und dort war es wie immer. Der Text verschwand und neue Worte entstanden. »Hallo Lisa, wo steckst du denn? Ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen.« »Sorry«, sagte Lisa in das Buch hinein, »das wusste ich nicht. Es ist niemand außer mir zu Hause. Meine Eltern sind bei Onkel Heinrich und mein Vater kommt erst morgen zurück. Sie haben wie üblich beide Handys dabei und du weißt ja, dass unser Festnetzanschluss ständig seine Macken hat. Was gibt's denn so Dringendes?«
»Es ist was Tolles passiert«, schrieb das Buch. »Aber es würde zu lange dauern, das über die Bücher zu erzählen. Nur so viel. Unsere Eltern sind wieder da. Kannst du morgen mit deinem Vater hierher kommen?«
Nachdem Lisa das Buch zugeklappt hatte, ging sie zu Bett. Noch lange lag sie vor lauter Aufregung wach. Am nächsten Morgen konnte sie es kaum erwarten, bis ihr Vater wieder zurück war. Er erzählte, dass es Onkel Heinrich schon besser gehe und er bald wieder auf den Beinen sei. Lisa berichtete, was sie von Anne erfahren hatte. Ihr Vater war sofort bereit, mit ihr nach Bad König zu fahren, wo Robert und Anne in der Nähe des Waisenhauses wohnten. Vielleicht konnte er bei dieser Gelegenheit auch gleich seinen alten Freund Max besuchen, den Direktor des Waisenhauses. Freudestrahlend und aufgeregt kamen die Geschwister ihnen entgegengelaufen.
»Kommt erst mal rein und begrüßt unsere Eltern!«
In der Stube saß ein älteres Paar, das Lisa nur zu gut kannte. Auch Lisas Vater kannte die beiden, er hatte sie bei der Befreiung von Anne und Robert kennengelernt. Aber noch jemand war anwesend. Es war die Fee, die lange Zeit zusammen mit einem Zauberer für die Kinder gesorgt hatte. »Es ist schön, euch wiederzusehen«, sagte sie. »Und ich kann nun verkünden, dass die hohen Mächte beschlossen haben, die Familie wieder zu vereinen. Alles ist vergeben und vergessen. Anne und Robert haben bewiesen, dass sie gute Menschen geworden sind. Dass gerade du, Lisa, das magische Buch bekamst, mit dessen Hilfe du letztlich die beiden befreien konntest, hat eine besondere Bewandtnis.« Und so berichtete die Fee, dass überall auf der Welt Menschen im Auftrag der hohen Mächte für Ordnung sorgten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Not und Elend bekämpften. Zu ihnen sollt nun auch ihr gehören. Mit euren besonderen Gaben sowie den Hilfsmitteln, die wir Lisa mitgegeben haben, seid ihr für eure künftigen Aufgaben gut ausgestattet. Und an Lisa gewandt fügte sie hinzu: »Das magische Buch hat noch eine ganz besondere Eigenschaft. Auf Seite 33 findest du einen Text. Lies ihn genau durch und befolge, was dort steht. Auch die kleine silberne Pfeife, die dir gegen die böse Monster-Sonnenblume geholfen hat, kann mehr als nur Sonnenblumen verwandeln. Sie kann für 20 Sekunden die Zeit anhalten, nachdem du dreimal hineingeblasen hast. Das kleine Mäuschen, das dir der Waldgeist mitgegeben hatte, wird immer in deiner Nähe sein, auch wenn du es nicht siehst. Ihr müsst nun entscheiden, ob ihr euch diesen Aufgaben stellen wollt. Wenn nicht, werdet ihr keine Nachteile haben. Aber all eure besonderen Gaben und Hilfsmittel sind dann verschwunden und ihr seid wieder ganz normale Menschen.« Alle sahen sich an. Einer nach dem anderen nickte, und dann sagte Lisas Vater: »Liebe Fee, du siehst, wir sind uns alle einig. Unsere Kinder werden in der Hauptsache die Aufgaben übernehmen, und wir Eltern wollen sie so gut es geht unterstützen. Dann soll es so geschehen.« Damit verschwand die Fee. Eine ganze Weile konnte niemand etwas sagen, zu sehr gingen ihnen die Worte der Fee noch im Kopf herum. Robert unterbrach das Schweigen.
»Da sind wir jetzt also Beauftragte der hohen Mächte. Wow, wer hätte das gedacht?«
»Ja«, sagte Anne, »und das Tollste ist, dass wir unsere Gaben behalten haben. Sag mal, Lisa, was steht denn auf Seite 33 in dem magischen Buch?«
Lisa machte ein ratloses Gesicht.
»Das weiß ich nicht. So weit bin ich noch nie gekommen. Aber jetzt bin ich doch ganz gespannt.«
Die Eltern der Geschwister und Lisas Vater unterhielten sich noch eine Weile, während Lisa, Anne und Robert in Annes Zimmer saßen und vor Aufregung ganz rote Köpfe hatten. Schließlich sagte Robert:
»Wie erfahren wir denn jetzt eigentlich, welche Aufgaben wir zu erledigen haben?«
»Das wird sich schon irgendwie ergeben. Lassen wir es einfach auf uns zukommen«, meinte Anne. Und auch Lisa nickte.
»Genau. Jetzt will ich aber unbedingt nach Hause und im Buch nachschauen, was auf Seite 33 steht.«
Froh, daß sich alles zum Guten gewendet hatte, verabschiedete man sich, und Lisa und ihr Vater traten den Heimweg an. Dort angekommen, stürmte Lisa sofort in ihr Zimmer, holte das Buch hervor und schlug ganz entspannt die Seite 33 auf. Und siehe da, die Schrift verschwand nicht, und so konnte Lisa lesen, was dort stand. Lies diesen Text laut und schließe dann die Augen. Stelle dir nun einen Ort vor, an dem du sein möchtest. Jetzt klappe das Buch zu, und wenn du die Augen öffnest, wirst du dort sein. Auch in der Zeit kann ich dich und alle, die du berührst, versetzen. Du musst dann nur gleichzeitig Datum und Uhrzeit laut aussprechen. Und bedenke, wenn du das Buch benutzt, musst du es immer in Reichweite haben. Werdet ihr getrennt, so wird sofort die Versetzung rückgängig gemacht. Aber Achtung, das Buch sollte möglichst nicht ohne Not benutzt werden.
Das ist ja ein Ding, dachte Lisa. Ich glaub's ja nicht.
Und sie stellte sich sofort vor, was sie mit dem Buch alles anstellen konnte. Wie weit sie wohl reisen konnte? Vielleicht sogar in Urlaub. Schwupps und schon ist man in Mallorca. Keine überfüllten Busse und Bahnen mehr, keine Wartezeiten am Flughafen. Lisa wurde ganz schwindlig zumute. Das musste sie jetzt erst einmal verdauen. Was sie eben erfahren hatte, konnte sie einfach nicht für sich behalten. Sie rannte hinunter in die Küche, wo ihr Vater gerade das Abendessen für sie vorbereitete.
»Papa, was würdest du davon halten, wenn wir Mama und Onkel Heinrich nochmal besuchen?«
Ihr Vater sah sie erstaunt an, dann fuhr er fort, den Tisch zu decken.
»Du kommst auf seltsame Ideen. Ich bin doch heute Morgen erst wiedergekommen. Außerdem ist es schon spät. Wenn du willst, fahren wir morgen früh.«
Lisa legte ihr Buch auf den Tisch. Es leuchtete schon wieder in allen Farben, wie immer, wenn es etwas zu tun bekam.
»Nein, ich meine, wir machen uns sofort auf den Weg. Ich verspreche dir, dass wir auch nicht lange unterwegs sein werden. Schließ einfach mal die Augen.«
Der Vater tat, wie ihm geheißen. Lisa schlug das Buch auf Seite 33 auf, nahm ihren Vater bei der Hand und stellte sich das Wohnzimmer von Onkel Heinrich vor. Dann klappte sie das Buch zu. Ein seltsames Kribbeln fühlten die beiden. Und als sie die Augen öffneten, schauten sie in die erstaunten Gesichter von Onkel Heinrich und Lisas Mutter. Auch Lisas Vater wusste nicht recht, was ihm da gerade widerfahren war. Und selbst Lisa musste erst einmal alles verdauen. Dann berichtete sie aber von dem Buch und seinen Möglichkeiten. Sie zeigte den Dreien, was auf Seite 33 geschrieben stand, und die Mutter und Onkel Heinrich erfuhren jetzt, was sich bei Anne und Robert in Bad König zugetragen hatte. Einzig Onkel Heinrich war scheinbar nicht sehr erstaunt. Mit einem wissenden Lächeln verfolgte er das Geschehen.
»Meine liebe kleine Lisa«, sagte er, »nachdem ich erfahren hatte, was es mit dem Buch und der Sonnenblume und all dem auf sich hatte, bin ich überhaupt nicht mehr erstaunt. Es gibt doch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde«, zitierte er eine alte Weisheit, »als der Mensch sich vorstellen kann.«
»Hättet ihr was dagegen, wenn ich Anne und Robert von der neuen Entwicklung berichte?«, fragte Lisa. »Ich benutze schnell das Buch und bin in 0,nix wieder da.«
Damit klappte sie das Buch auf und stellte sich das Haus in Bad König vor. Dann schloss sie die Augen und klappte das Buch zu. Nachdem sie geklingelt hatte, öffnete Anne die Tür. Erstaunt riss sie die Augen auf und bekam ihren Mund gar nicht mehr zu.
»Wo kommst du denn her?«,
fragte sie erstaunt. Sie schaute nach allen Seiten. Wer sonst noch gekommen sei, konnte aber niemanden entdecken.
»Hallöchen, darf ich reinkommen? Dann werde ich alles erklären.«
Drinnen waren Robert und ihre Eltern nicht minder erstaunt. Genau wie gerade eben ihren Eltern und Onkel Heinrich erklärte sie auch hier das neue Geheimnis des magischen Buches.
»Ja, dann haben wir ja in der nächsten Zeit so einiges zu tun«, sagte Robert.
»Es wird sicher nicht lange dauern, bis wir zum Einsatz kommen.«
»Haltet mal die Ohren offen und gebt mir Bescheid, wenn sich was tut«, meinte Lisa, und schwupps war sie wieder verschwunden.
Wieder zurück bei Onkel Heinrich meinte dieser, es gehe ihm schon wieder ganz gut und sie könnten ihn beruhigt allein lassen.
Das Auto der Mutter stand noch vor der Tür, und so fuhren sie gemeinsam nach Hause. Lisa verwahrte das Buch wieder in dem Kasten in ihrem Schrank und beschloss, es erst wieder herauszuholen, wenn es gebraucht würde. Es dauerte auch nur ein paar Tage, als Robert ganz aufgeregt anrief. »Sag mal, hast du schon mal etwas gehört vom Rodensteiner und seinem Geisterheer?«
Da musste Lisa passen, das sagte ihr gar nichts.
»Nö«, meinte sie, »das hört sich aber interessant an, wenn nicht sogar ziemlich gruselig.«
Jetzt wollte sie aber erst mal Genaues wissen.
»Na ja, ist schon schlimm, was da passiert ist. Ein kleiner Junge soll gestern auf einer Burgruine von Geistern entführt worden sein«, mischte sich jetzt auch Anne ein. »In der Zeitung hat es gestanden, und auch im Radio haben sie es gebracht. Wir kommen zu dir, und dann beraten wir, was wir tun können.«
Es war Samstag, der 18. Juni 2011.
Wenn man erst 10 Jahre alt ist, hält das Leben an jeder Ecke Überraschungen und Abenteuer bereit. So auch für Jakob. Er war manchmal ein bisschen verträumt. In seiner Fantasie malte er sich Dinge aus, die einem wohl im wahren Leben niemals begegnen würden. Wieder einmal verbrachte Jakob die Ferien bei seinen Großeltern. Sie lebten in einem winzigen Dorf mitten im Odenwald. Jakob wohnte normalerweise mit seinen Eltern in Frankfurt. Es ist schon ein riesiger Unterschied zwischen einer lärmenden Großstadt und einem ruhigen, verträumten Dorf. Jakob aber würde am liebsten immer hier in Stierbach wohnen. Jeden Tag war er draußen und durchstreifte die Gegend, manchmal zusammen mit seinem Großvater. Eines Abends, sie saßen wieder einmal zusammen vor dem Haus auf der Veranda, kam der Großvater auf eine Sache zu sprechen, die er ihm bisher noch nie erzählt hatte.
»Hier ganz in der Nähe«, so erzählte der Großvater, »gibt es einen Berg, Schnellerz genannt, darauf die Reste einer uralten Burganlage.«
Jakob hörte ganz fasziniert zu. Den Berg kannte er wohl, nur bis ganz nach oben war er bis jetzt noch nicht gekommen.
Diese Burg, so erzählte der Großvater, spiele eine wichtige Rolle bei einer unheimlichen und geheimnisvollen Geschichte. Im Mittelalter, so berichtet eine Sage, soll auf der Burg Rodenstein bei Fränkisch Krumbach im Odenwald ein Ritter gelebt haben, dessen liebste Beschäftigung die Jagd und der Krieg waren. In Turnieren war er stets der Sieger, so zum Beispiel auch auf einem Turnier der Pfalzgrafen zu Heidelberg. Und wie es so üblich war, erhielt der siegreiche Recke aus der Hand des schönen Fräuleins Marie von Hochberg seinen Preis. Kaum hatte Rodenstein sie erblickt, als er sich zum ersten Mal heftig verliebte. Bei der Siegestafel schon erklärte er ihr seine Neigung, und sie gab ihm ihre Hand und ihr Herz. Kurze Zeit später heirateten sie und lebten eine Zeit lang vergnügt und verliebt auf der kriegerischen Burg Rodenstein. Eines Tages wollte der Rodensteiner trotzdem wieder in den Kampf ziehen, doch seine Gattin verschwor, ihn zu bleiben. Sie erwarte ein Kind, und dieses solle nicht ohne Vater aufwachsen, wenn ihm etwas passiere. Er stieß sie jedoch barsch zurück und ritt in den Kampf. Kurze Zeit später gebar seine Gemahlin einen toten Knaben. Sie selbst starb im Kindbett. Der Ritter vom Rodenstein wartete indes in der Nähe der Burg Schnellerz auf seinen Feind, als sich ihm vom Walde her eine bleiche Gestalt näherte. Mit Schrecken erblickte er seine tote Gattin mit dem Kind in den Armen. Sie verfluchte ihn und verkündete, dass er als schrecklicher Bote des Krieges für alle Zeiten im Lande umherziehen solle. Kurze Zeit später fiel Rodenstein in einem Gefecht. Man brachte ihn auf den Schnellerz zum Burgvogt, wo er seine wilde Seele aushauchte. Seit dieser Zeit gab es immer wieder Leute, die, wenn irgendwo ein Krieg ausbrach, eine wilde Horde vom Schnellerz durch die Luft brausen hörten. Jedoch konnte man niemals etwas sehen, sie schworen jedoch, dass es sich anhörte, als zöge ein ganzes Heer mit Reitern und Wagen vorüber. Der Weg soll vom Schnellerz zum Rodenstein gegangen sein. Mitten durch den Hahlhof in Oberkainsbach, auf dem heute die Familie Ripper wohnt. Die Erzählung ließ Jakob keine Ruhe. Gleich am nächsten Tag machte er sich auf zum Berg Schnellerz.
Fast oben angekommen, konnte er die Mauerreste sehen. Ganz still war es mittlerweile geworden. Kaum ein Vogel war zu hören, als Jakob durch die Reste der ehemaligen Toranlage einen großen Platz betrat. Die Ruine bestand aus einem viereckigen Grundriss. Von den Mauern waren lediglich niedrige Reste zu sehen. In der Mitte befand sich eine 10 Meter durchmessende, kreisrunde Anlage, die nur noch etwa 1,50 Meter hoch war und deren Zweck Jakob nicht ergründen konnte. Irgendwelche Leute hatten auch eine kleine Hütte errichtet, in der verschiedene schriftliche Erklärungen angebracht waren. Ein Plakat wies auf ein Museum im evangelischen Gemeindehaus in Brenzbach hin. Jakob nahm sich vor, dieses Museum bei nächster Gelegenheit zu besuchen. Es war ein langer Weg, von unten herauf gewesen, und so wollte er sich erst einmal ausruhen. Obendrein war es ein sonniger Spätnachmittag, so daß Jakob ganz schläfrig wurde. Er rollte sich in einem Winkel der fallenden Mauern zusammen und war auch bald eingeschlafen. Plötzlich wurde er von Geräuschen geweckt. Verwirrt schaute er sich um. Er mußte eine Weile geschlafen haben, denn die Sonne war beinahe untergegangen und die Dämmerung tauchte die ganze Anlage in ein gespenstisches, düsteres Licht. Jakob lauschte und fragte sich, was ihn denn geweckt habe. Da hörte er es wieder. Es war bereits ganz nahe, als wenn ein ganzer Zug Pferde und Wagen sich näherte. Schnell versteckte er sich und duckte sich in den Schatten des alten Gemäuers. Keinen Augenblick zu früh, denn jetzt hatte es den Anschein, als sei die Horde im Burghof angekommen. Sehen konnte er allerdings noch immer nichts. So reckte er sich nach vorn, wo er stolperte und mit einem erstickten Schrei aus seiner Deckung taumelte. Inzwischen war die Sonne untergegangen, und im selben Moment schälten sich Gestalten aus dem Halbdunkel. Es waren seltsam gekleidete Männer. Einige noch auf ihren Pferden, ein großer Mann in einer Ritterrüstung hatte ihn ebenfalls sofort entdeckt. Er gab seinen Männern einen Wink, Jakob wurde gepackt und in die Mitte des Platzes geschleift. Der Ritter baute sich vor ihm auf.
»Sieh mal an, so ein Bürschlein. Wie kommst du hierher und was tust du hier?«
»Ich bin Jakob und ich wohne in dem Dorf dort unten, edler Herr Ritter. Bitte tut mir nichts, ich wollte euch nicht belauschen, aber ich bin eingeschlafen, und jetzt ist es schon dunkel und ich müsste schnell nach Hause.«
»Da hast du aber Pech. Niemand darf uns sehen. Wir sind nur zu hören. Wer uns aber doch einmal erblickt, den lassen wir nicht wieder gehen. Du musst von nun an mit uns ziehen.«